Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Dieses Fazit fühlt sich an wie eine Rennerei zu den letzten Theatervorstellungen und Museumsbesuchen, bevor wieder alle Häuser dicht machen müssen. Dagegen gibt es ja rundum lauten Protest aus der Kulturszene. Es werden schon Klagen angekündigt. Und auch Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters Berlin und Präsident des Bühnenvereins, fragt, wie die Theaterschließungen tatsächlich zu rechtfertigen sind.
Permanent hört man, alles ist nachverfolgbar und von einem Tag auf den anderen sind 75% nicht nachverfolgbar. Seit 7 Monaten wird darüber geredet, dass die Gesundheitsämter ertüchtigt werden müssen und dann passiert offensichtlich nichts. Und was das heißt, diese 75%, das wird mich dann auch schon mal genauer interessieren. Und ich finde, die Politik hat schon die Aufgabe, dann auch Fehler auszumerzen, Zahlen genauer zu lesen.
Ulrich Kuhn am Rande der heutigen Premiere am Deutschen Theater Berlin. Wir waren nicht nur dort bei Maria Stuart in Gesellschaft starker Akteurinnen, auch in Wien beim Automatenbuffet und in Baden-Baden bei einer Retrospektive der feministischen Künstlerin Walli Export. Und schon wieder reden wir von der vorerst letzten Premiere, diesmal am Deutschen Theater in Berlin, bevor das Haus wie alle Kultureinrichtungen in Deutschland für mindestens einen Monat geschlossen wird. Am Abend hatte Friedrich Schillers Klassiker Maria Stuart Premiere, das Drama um zwei Frauen an der Spitze im Kampf um Macht, Religion, Politik, Liebe, Erotik. Inszeniert hat die Regisseurin Anne Lenk und die war in diesem Jahr mit Molières Menschenfeind zum Theatertreffen eingeladen. In dieser Aufführung hatte sie Celeste, die intrigante, angebetete, zur selbstbestimmten, freiheitsliebenden Frau umgedeutet.
Das ist tatsächlich bei ganz vielen Klassikern so, dass ich die Frauen immer wahrscheinlich durch das heutige Weltbild oder durch mich sehe und sie dadurch auch immer eine Form der Stärke haben, beziehungsweise die Männer auch eine bestimmte Art des Verhaltens haben und das spielt ja sich gegenseitig zu. Die Männer einfach zur Lächerlichkeit neigen.
Hören wir, wie lächerlich die Männer und wie mächtig Anne Lenk die schottische Königin Maria Stuart und ihre Widersacherin Königin Elisabeth von England zeigt. Barbara Behrendt kommt direkt aus dem Deutschen Theater. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sind das denn eher heutige Frauenfiguren?
Es sind einerseits heutige Figuren ganz generell, in dem, wie sie sprechen und wie sie sich bewegen vor allem. Also da gibt es keinen hohen Ton, es gibt kein großes Pathos, das wird immer wieder unterlaufen. Und die Frauen sind schon sehr viel kopfklarer, als man es in anderen Inszenierungen kennt. Also vom Zickenkrieg, den Schiller dem Stück ja auch unter anderem einschreibt, was ja auch spannend ist. Also diese ganze Thriller-Geschichte, die da auch mit drin steckt, davon ist hier wenig. Weniger zu spüren. Trotzdem hat Anne Lenk das jetzt aber nicht wirklich ins Heute transferiert. Das spielt in einem Kunstraum, über den sprechen wir sicher noch. Zeitlich ist es nicht zu verorten. Die Figuren tragen auch so zeitlose Kostüme am ehesten, haben nämlich noch so an die 70er und 80er Jahre in Großbritannien erinnert. Enno Trebs als Burley, der hat so eine schwarze Fokuhila-Perücke auf und dann so einen braunen samtenen Anzug mit Adidas-Optik und Elisabeth trägt dann eher Kostüm und kurz Haarschnitt und nur Maria ist eigentlich die einzige mit so einem ja engelsgleichen weißen Unschuldskleid.
Gespielt werden die Königin von zwei jungen Frauen, Franziska Machens, die schon die Celeste im Menschenfeind gespielt hat, ist Maria Stuart und Julia Windischbauer ist ganz neu im Ensemble vom Deutschen Theater, erst 23, sie spielt die Elisabeth.
Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester. Gekrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt. Die Gottheit bete ich an, die euch erhöhte. Doch seid auch ihr nun edelmütig. Reicht mir die königliche Rechte, mich zu erheben von dem tiefen Fall.
Ja, ihr seid an eurem Platz, Lady Maria. Und dankend preise ich meines Gottes Gnade, der nicht gewollt, dass ich zu euren Füßen so liegen sollte, wie ihr jetzt zu meinen.
Es leben Götter, die den Hochmut rächen.
Also vom Ton her klingt es so noch eher traditionell.
Ja, das ist auch keine Inszenierung, die jetzt hier den Radikalfeminismus predigen würde oder eine ganz andere Deutung anbieten würde. Also wenn, dann gibt es hier Akzentverschiebungen. Das war bei Anne Lenk auch bei Menschenfeind so. Das ist trotzdem wirklich eine doch eher gediegene Aufführung. Da wird nichts radikal zusammengehauen. Da wird schon noch Schiller gespielt. Und Franziska Machens spielt ihre Maria aber mit so einer gewissen Selbstironie. Man hat so ein bisschen gehört, hat und auch wie sie dann vor Elisabeth im Staub liegt, dann schon mit einer gewissen Ironie und mit einem Lachen und nicht mit großer Würde. Also, und sie ist auch nicht die femme fatale, sondern sie wirkt wie eine Frau, die sich ihre eigenen Reize gar nicht so sonderlich bewusst ist, auch gar nicht so auftritt, auch äußerlich. Also sie ist eher so die blonde, gespensterbleiche Figur, ist eher komisch, bodenständig, zwischendurch mal aufbrausend. Und Julia Windischbauer, die trägt als Elisabeth zu Beginn so einen großen Pappmaché-Kopf, der über ihrem eigenen Kopf prangt, aber eben dem identisch ist, nur dass man eben die Gesichtszüge ja nicht erkennt, also quasi wie so eine Art Pokerface. Und sie wirkt tatsächlich eher wie die Tochter, die ungewollt jetzt hier das Familienunternehmen hat übernehmen müssen. Und die Szene, die wir gerade gehört haben, ist ja die einzige im Stück, in der sich beide Frauen begegnen. Und in der Inszenierung ist es aber so, dass es fast die einzige Szene ist, bei der sich überhaupt Figuren begegnen.
Naja, und ist das jetzt Corona geschuldet oder hat das auch einen schlüssigen inhaltlichen Grund? Was ist das für ein Bühnenbild?
Es ist beides. Also es ist schon Corona geschuldet, weil wir sehen auf eine Art Setzkasten auf der Bühne, der hoch in die Luft ragt, also ein paar Meter hoch ist. Und in diesem Setzkasten drin sind verschiedene Räume eingelassen. Und das sind Zellen, die meistens nicht viel größer sind als 2 Quadratmeter. Also natürlich ist das dann auch inhaltlich begründet, weil es Marias Kerker zum Beispiel ist. Es hat aber auch, wenn dann diese einzelnen Kästen beleuchtet werden, rot angeleuchtet werden, rote Tapete und dann die anderen wieder schwarz aufgehen oder eben nicht aufgehen, hat das auch so eine Art von Zoom-Optik, muss man sagen, oder eine Fernsehoptik mit verschiedenen Bildern. Und insofern ist es eigentlich, ist es beides. Es führt natürlich dazu, dass man auch zu einem statischen Spiel doch eher kommt. Ja? Also natürlich, wenn die Figuren sich gar nicht sehen können in diesen Kästen, sich auch nicht begegnen, dann ist natürlich die Frage, wie sie überhaupt ihre Szenen spielen. Ich hatte da erst Bedenken, was da überhaupt passieren kann. Aber der Vorteil ist natürlich, dass man mit so einem Bühnenbild ganz auf die Schauspieler setzt, die frontal vor einem stehen und die auch direkt uns ins Gesicht spielen. Und man diese Figuren dadurch nochmal ganz anders einzeln wahrnimmt und man auch merkt, dass die Schauspieler sehr auf ihr Spiel konzentriert sind.
Mhm. Wie würden Sie Anne Lengs Kommentar zusammenfassen?
Es ist eine eher gediegene Inszenierung, wie gesagt. Es zeigt aber nochmal, dass diese Frauenrollen, also Maria und Elisabeth, eigentlich doch in einer ähnlichen Position sind, aber austauschbar. Ihre Rollen sind eigentlich austauschbar. Und der Fokus, den sie aber legt, liegt schon sehr darauf, dass diese Männer um sie herum tatsächlich was ein bisschen Lächerliches kriegen und nicht wirklich ernst zu nehmen sind in diesem ganzen Machtgefüge. Und mit diesem Hofstaat eigentlich diese Königin und Maria nur verraten sein können.
Barbara Behrendt über die heutige Premiere am Deutschen Theater Berlin. Maria Stuart, inszeniert von Anne Lenk. Vor dem Lockdown gibt es noch 2 Vorstellungen an diesem Wochenende und für Sonntag gibt es noch Karten. Seit 6 Jahren leitet Bettina Masuch erfolgreich das Tanzhaus NRW in Düsseldorf, 2017 ausgezeichnet mit dem Theaterpreis des Bundes. Heute wurde bekannt, dass sie im Herbst 2022 die Leitung des Festspielhauses St. Pölten übernimmt. Damit rückt eine erfahrene Netzwerkerin der freien Szene an die Spitze dieses Mehrspartenhauses in Niederösterreich. Bettina Masuch hat sich gegenüber 47 BewerberInnen aus 7 Nationen durchgesetzt. Frau Masuch, schönen guten Abend.
Guten Abend.
In Bewerbungsgesprächen wird ja gern gefragt, warum wollen Sie unbedingt bei uns arbeiten? Das Tanzhaus NRW war ja auch keine schlechte Adresse. Warum reizt Sie der Aufbruch ans Festspielhaus St. Pölten?
Also das Festspielhaus, muss ich sagen, ist für mich eine große Herausforderung. Wenn Sie die Bilder auf der Website gesehen haben oder vielleicht schon mal hier waren, dann sehen Sie, das ist ein sehr modernes Haus.
Es tolle Architektur.
Tolle Architektur. Es hat eine sehr große Bühne, einen sehr großen Zuschauerraum. Also das heißt, Tanz kann dort in anderen Dimensionen stattfinden, als ich das im Moment im Tanzhaus in NRW in Düsseldorf produziere und präsentiere. Das hat mich gereizt. jetzt als Aufgabe, weil natürlich Tanz auf großen Bühnen, das sehen wir zwar gerne, es wird aber nicht so oft produziert, weil es natürlich ganz andere Herausforderungen hat, auch durchaus finanzieller Art. Und das ist sozusagen für den zeitgenössischen oder auch den urbanen Tanz eigentlich immer noch, sagen wir mal so, die große kostbare Ausnahme. Und die ein bisschen regelmäßiger zu haben, im Programm zu haben, das hat mich besonders inspiriert an diesem Haus. Des Weiteren gibt es dort mit dem Tonkünstlerorchester ein Residenzorchester. Auch das, Tanz mit Live-Musik, ist ja im zeitgenössischen Tanz oft eine Ausnahme. Und da nochmal neue Wege zu gehen, das reizt mich an dem Haus besonders. Und vielleicht last but absolut not least, diesen ganz großen, starken Vermittlungsaspekt an dem Haus, wo Vermittlung nicht so ins Rand- und Nebenprogramm geschoben ist, sondern das gleichberechtigt eine tragende Säule im Programm ist. Ich finde, das hat mit einem ganz großen Verständnis der Notwendigkeiten unserer Zeit zu tun, dass Vermittlung eigentlich im künstlerischen Prozess immer mitgedacht werden muss, weil wir natürlich mit sehr viel heterogeneren Publikum zu tun haben mittlerweile, wo man eben nicht mehr automatisch davon ausgehen kann, dass alle dieselben Hör- und Seh- und Lebenserfahrungen haben.
Der Name Festspielhaus ist ja ein bisschen irreführend. Das ist kein Ort für ein bestimmtes Festival, aber heißt das dann, es gibt kein eigenes Ensemble?
Es gibt kein eigenes Ensemble. Es gibt halt die Tonkünstler als Residenzorchester und unter meiner künstlerischen Leitung wird es auch wieder vermehrt ResidenzkünstlerInnen aus dem zeitgenössischen Tanzbereich geben.
Mhm. Sie haben intensiv mit der Choreografin Meg Stewart zusammengearbeitet, als Tanzkuratorin am Berliner Hau gewirkt, viele Jahre auch das Berliner Festival Tanz im August geprägt. War die Stärkung des Tanzes in St. Pölten von vornherein gewünscht in der Ausschreibung oder war das Bestandteil Ihrer Verhandlungen?
Nee, das war von Anfang an gewünscht und ich muss sagen, das hat mich eigentlich auch umso mehr überzeugt, den Schritt zu wagen. Weil, wie gesagt, die Herausforderung ist einerseits, den Tanz auf die große Bühne wieder verstärkt zu bringen und das aber natürlich in so einer Mischung aus die Künstler, KünstlerInnen, über die jeder spricht, die jeder mal gerne gesehen haben möchte und dann natürlich auch immer wieder Platz zu nehmen für Neuentdeckungen und da auch hier in Österreich für mich nochmal auf die Suche zu gehen. Das ist zwar eine Szene, die ich relativ gut kenne, aber da gibt es für mich bestimmt noch viel zu entdecken.
Verrückte Zeiten. Sie bekommen diese gute Nachricht in dem Moment, in dem der Kulturbereich in den nächsten Lockdown geschickt wird. Wie verändert denn Corona Ihre Herangehensweise, jetzt Konzeptionsideen zu entwickeln, die stark von internationalen Kooperationspartnern und auch von unbeschränktem Reisen abhängen? Vermutlich machen Sie ja im Tanzhaus NRW auch schon Erfahrungen. Was geht nicht, was muss neu gedacht werden?
Also das ist für uns alle eine ganz große Herausforderung. Ich muss gestehen, dass ich mich natürlich auch geärgert habe, in der Regierungserklärung zu lesen, dass wir Freizeitvergnügen sind. Natürlich ist die Arbeit, die wir im Tanzhaus tun und die viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch tun, auch ein Freizeitvergnügen. Aber ich hätte mir da doch eine andere Anerkennung der gesellschaftlichen Relevanz dieser unserer Orte gewünscht, gerade als Kulturnation Deutschland. Letztendlich so wenig Bewusstsein für die Relevanz dieser Orte zu haben, finde ich ein bisschen schade. Was Sie ansprechen, wird für uns in Zukunft die ganz große Frage sein, wie kann man weiter international arbeiten, wenn man nicht so selbstverständlich reisen kann, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich sehe das im Moment eher auch als eine Herausforderung. Ich denke, es wird einerseits natürlich dazu führen, das merken wir ja auch schon jetzt, dass man natürlich die lokalen und regionalen Szenen nochmal ganz anders in den Blick nimmt und natürlich auch wertschätzt und andererseits vielleicht auch in Zukunft viel stärker auf Kooperationen setzen muss. Also wo es eben nicht mehr darum geht, wer ist jetzt am schnellsten im Vorstellen des neuesten Tipps oder so, sondern da wirklich auch eher mit sich mit vielen zusammentun und dann eben auch KünstlerInnen gemeinsam zu präsentieren. Ich glaube, das Reisen wird nicht komplett wegfallen. Es wird vielleicht einen anderen Stellenwert bekommen. Es wird weniger werden. Ich persönlich finde das Reisen unglaublich wichtig, also auch Künstler, Künstlerinnen in dem Kontext, in dem ihre Arbeit entsteht, auch wahrnehmen zu können, weil man natürlich so eine Arbeit dann auch anders einschätzen kann.
Ja.
Darauf würde ich sehr, sehr ungern verzichten. Aber vielleicht wird sich die Frequenz ändern, in der das passiert.
Ab Montag schließen in Deutschland erneut alle Kultureinrichtungen. Österreich wurde heute komplett zum Risikogebiet erklärt. Wie sieht das denn derzeit am Festspielhaus St. Pölten aus? Läuft da noch der Bühnenbetrieb?
Gerade jetzt am Wochenende gibt es ein großes Jugendprogramm. Also hier sind ja gerade die Herbstferien und insofern hätten eigentlich die Jugendlichen das Haus erobert. Man hat dann drastisch natürlich auch sehr konsequent reagiert und die Gruppen verkleinert, sodass die Arbeit noch stattfindet, aber eben in kleineren Gruppen mit großen Sicherheitsabständen. Aber natürlich mit dem Blick darauf, dass man trotzdem die Arbeit, die künstlerische Arbeit, die da passiert, die natürlich auch hier in die Stadt hineinwirkt, weitergehen lassen kann. Und was dann ab nächste Woche passiert, werden wir dann, denke ich, alle morgen erfahren. Ne?
Freie Tänzerinnen und Tänzer, Choreografinnen, Dramaturgen, Regisseurinnen, die meisten hangeln sich von Produktion zu Produktion, haben vielleicht sogar schon Projektgelder bewilligt bekommen. Die dürfen sie aber nicht anrühren, denn sie können ja nicht anfangen zu arbeiten. Überleben müssen sie trotzdem. Wie ist Ihre Einschätzung? Befindet sich die freie Szene im freien Fall?
Ja und nein. Einerseits muss man sagen, das ist natürlich in Deutschland und auch in Österreich, würde ich sagen, ist das genauso. Gibt es ein Netz an Unterstützung, an Subventionen? Wenn man das mal mit dem Rest der Welt vergleicht, dann sind wir hier, glaube ich, immer noch ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, das ist auch immer natürlich wichtig, auch selbst in so einer Krisensituation immer mal zu gucken, was passiert denn eigentlich mit unseren Kolleginnen in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Andererseits muss man sagen, dass uns natürlich diese Pandemie vor Augen führt, wie prekär die Lage der Solo-Selbstständigen eigentlich die ganze Zeit war. Und das hat nur funktioniert, weil diese große Maschine immer am Laufen gehalten wurde. Und man sich jeder Einzelne praktisch von Projekt zu Projekt immer wieder weiter organisiert hat. Das hatte ja auch eine gewisse Atemlosigkeit. Und ich glaube, da sind wir jetzt alle aufgefordert, dieses System auf den Prüfstand zu stellen und zu sehen, wie man darin bei allem Respekt vor auch so einer Entscheidung, freischaffend zu sein, doch auch eine andere Art von fairer und vergleichbarer Bezahlung hinbekommt und Absicherung auch, wie das die Kolleginnen und Kollegen in den Stadt- und Staatstheatern haben.
Ja, die Bundesregierung hat jetzt in der Krise angekündigt, die Einbußen finanziell aufzufangen. Mhm. Die Rede ist von 75% des Gehalts vom November 2019. Aber das geht doch an der Lebenswirklichkeit von freien Künstlerinnen und Künstlern vollkommen vorbei. Die hatten ja nicht alle im November 2019 ein volles Einkommen.
Ja, das stimmt. Das ist eine Hilfskonstruktion. Man muss da genauer hingucken, wie das weitergehen kann. Also es gibt ja auch unterschiedliche Modelle von Grundeinkommen über diverse andere Systeme noch. Ich glaube, die Herausforderung wird eher sein, also wenn man den November einmal überstanden hat, wie geht es dann eigentlich weiter? Also wenn ich jetzt auf unsere Arbeit in Düsseldorf gucke, dann mussten wir natürlich sehr, sehr viele Produktionen, die eigentlich für 2020 geplant waren, jetzt in 2021 schieben. Und sehr viele von den Produktionen, die eigentlich noch stattfinden sollten, haben ja noch gar nicht angefangen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, diese vielen Hilfen, die im Moment aufgelegt werden, werden die dann dazu führen, dass dann die große Kürzungswelle in 21 oder 22 kommt, sodass man dann vielleicht immer noch froh ist, dass man jetzt den November mit Ach und Krach so überleben kann. Aber die große Frage, glaube ich, ist, wie wird es dann weitergehen?
Bettina Masuch, noch Leiterin des Tanzhauses NRW, übernimmt ab Herbst 2022 die Leitung des Festspielhauses in St. Pölten. Das ist die Nachricht dieses Tages. Und ich danke Ihnen, Frau Masuch, sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Jahrgang 1902 war die Wiener Dramatikerin Anna Gmeiner, eine autonome Außenseiterin, die an genau solchen Bühnenfiguren interessiert war. Während der Weimarer Republik hat sie in Berlin gearbeitet, sie suchte in Paris und London politisches Asyl, schrieb Drehbücher und Romane. 1932 hat sie ihr erfolgreichstes Theaterstück geschrieben mit dem merkwürdigen Titel Automatenbuffet. Die Schweizer Regisseurin Barbara Frey hat das jetzt am Wiener Akademietheater inszeniert und aus der Premiere kommt der Theaterkritiker Martin Thomas Pesel. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das denn, dieses dubiose Automatenbuffet?
Ja, das ist eine Art Selbstbedienungsrestaurant. Das war in den 20er Jahren wohl modern, hat Kleinstädten einen urbanen Anstrich gegeben. Da wurde serviert, aber man konnte sich an Getränken und einfachen Speisen auch durch Münzeinwurf selbst bedienen. Und ein solches Automatenbuffet hat in diesem Stück Frau Adam geerbt, hat es eröffnet mit dem Erbe ihres Vaters. Die Stammgäste setzen sich zusammen aus verquasten Gestalten, die nicht wissen, wo sie übernachten sollen und die dann Knöpfe statt Münzen einwerfen, aber auch aus der Spießbürgergesellschaft vom Schulrat bis zum Stadtrat. Und in diese Gesellschaft gehört auch ihr Mann, Herr Adam, ein Vereinsmeier, wie er im Buche steht, aktiv im Amateurfischerverband. Und der fischt eines Tages eine junge Frau namens Eva aus dem Teich, die sich das Leben nehmen wollte. Adam nimmt Eva mit ins Automatenbuffet und erklärt, dass die jetzt hier lebe. Was Frau Adam natürlich nicht gefällt, aber sie duldet es, weil sie sofort bemerkt, dass diese geheimnisvolle Schöne, ohne selbst irgendein Spiel zu verfolgen, die Gäste zum Essen und Trinken animiert und somit den Umsatz steigert.
Mhm. Und wie sieht dieses Automatenbuffet auf der Bühne aus?
Ja, Martin Zehet-Gruber, der Bühnenbildner, ist am Burgtheater bekannt für Räume, die immer etwas Kaputtes, Vergehendes ausstrahlen. Auch hier heruntergekommen, rostig, ungemütlich und nur neben den einzelnen mobilen Elektroheizkörpern halbwegs warm, alle frieren immer. Dominiert wird die Bühne aber tatsächlich von einem Automatenbuffet oder zumindest gibt sie uns heute eine Vorstellung davon, wie das funktioniert hat. Da gehen in drei Reihen über die ganze Bühnenbreite so kleine Vitrinenfensterchen nebeneinander, die alle einen Krug Bier und einen Teller mit Jause enthalten und lustige Geräusche beim Öffnen und Schließen machen. Da wird auch immer wieder was rausgeholt, das Stück schreibt das vor. Aber Regisseurin Barbara Frey nutzt dieses Bühnenbild auch gerne für abstraktere, schrägere Bilder. Zum Beispiel in der Szene gegen Ende, in der Frau Adam ihrem Mann eröffnet, dass sie ihn für einen jüngeren Hallodri verlässt. Und wenn Sie da jetzt gleich einen Ausschnitt hören, müssen Sie sich vorstellen, wie Maria Happel sich dabei hinter diesem Automaten verschanzt und durch eines dieser Fensterchen mit Michael Mertens spricht.
Ich und Pankratz, wir lieben uns, im Herbst soll Hochzeit sein.
Hochzeit?
Zwischen uns ist es nicht mehr das Richtige gewesen, das musst du doch zugeben, Adam.
Aber Clementine, warum hast du denn das so plötzlich beschlossen?
Man lebt wie eine Blinde und auf einmal gehen einem die Augen auf.
Wie heute früh war das?
Ja, da hat es sich herausgestellt. Und weißt du, Adam, Leidenschaft zerreißt alle Ketten, das ist wie ein Sturmjahr.
Clementine, du bist doch keine junge Frau mehr. Du hast dich fangen lassen von dem Kerl. Er hat dich darauf angelegt, von der ersten Stunde an. So wie der das Geld hat, da wirft er dich weg wie eine Wursthaut.
Michael Mertens und Maria Happel sind also zwei der Protagonisten an diesem Abend. Wie sind die Schauspieler insgesamt?
Das Ensemble ist hervorragend. Fügt sich sehr homogen in eine von der Regie vorgegebene Trägheit, in so eine verzerrte Körperlichkeit auch. Es geht viel ins Abstrakte. Katharina Lorenz spielt Eva, das Wasserwesen, anmutig, aber nicht aufdringlich, eine Projektionsfläche für die anderen, für die Männer. Christoph Luser, eben jener Pankratz, den Frau Adam heiraten will, ist ein windiger Kerl, ein elender. Dörte Lisewski mit ganz kurzen Haaren spielt eine Hosenrolle, einen philosophisch veranlagten Straßenhändler. Sie sind Freaks alle miteinander, aber im interessantesten Sinne.
Live-Musik gibt's auch, alles ein bisschen. Sie haben schon auch das Bühnenbild beschrieben, wie bei Anna Fiebrock und Christoph Marthaler.
Ein bisschen. Also der Pianist Tommy Häuser ist praktisch die ganze Zeit auf der Bühne, zieht sich dann aber, wenn er nicht mehr gebraucht wird, in seine Vitrine zurück, weil er selbst eigentlich ein Klavierautomat ist. Also dieses Schräge spricht sehr für eine Erinnerung an Marthaler. Nur die Figuren brechen nicht unbedingt wie bei ihm in kuriose Gesangseinlagen aus. Das bleibt uns erspart.
Die Regisseurin Barbara Frey, die hat ja auch schon Stücke von Marie-Louise Fleißer inszeniert, auch von Ödön von Horváth. Hat sie einen besonderen Hang zu diesen vergessenen, tragikomischen Volksstücken?
Den scheint sie zu haben, wobei sie diese Volksstücke zumindest bei ihren Wiener Inszenierungen dann manchmal gerne auf eine vielleicht typisch schweizerische Art gegen den Strich bürstet und vom derben, unmittelbaren in so etwas Abstraktes, bewusst mit Langeweile kokettierendes und dadurch im besten Falle wieder sehr Komisches umwandelt. Das hat hier gut funktioniert. Eine jüngere Regisseurin hätte ihren Fokus vielleicht stärker auf die Art gelegt, wie diese männlichen Spießbürger die verhinderte Selbstmörderin instrumentalisieren. Oder auch umgekehrt, wäre auch möglich. Aber darauf verzichtet Frey. Dennoch finde ich, sie ist in diesem figurenzentrierten Stück, das in schlichter, schöner Sprache Unwägbarkeiten des Zwischenmenschlichen betrachtet, gerecht geworden.
Kurze Frage zum Schluss. Wird in Wien, anders als in Deutschland, auch im November weitergespielt?
Also wer das Automatenbuffet noch anschauen will, sollte am Sonntag hingehen. Danach wird es wahrscheinlich auch bei uns einen Lockdown mit Veranstaltungsverbot geben. Das weiß ich offiziell aber noch nicht. Es gab dazu zwar gestern eine der zahlreichen Pressekonferenzen unserer Regierung, aus der ging aber nur hervor, dass es morgen eine weitere Regierungspressekonferenz dazu geben wird. Danach weiß ich vielleicht mehr.
Martin Thomas Pesel, besten Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Oliver Thoma.
Die schon einmal verschobene Art Cologne wird jetzt doch nicht ersatzweise im November stattfinden. Sie müsse wegen der neuen Corona-Regeln auf den 14. bis 18. April 2021 verschoben werden. Das teilte die Kölnmesse mit. April ist auch der reguläre Termin für die größte deutsche Kunstmesse. Art Cologne-Direktor Daniel Hug sagte, dass die Messe mit umfangreichen Maßnahmen eigentlich ausgezeichnet auf eine Ausrichtung unter Corona-Bedingungen vorbereitet gewesen wäre. Von Seiten der Galerien und Händler habe man viel Unterstützung und Vertrauen bekommen. Umso wichtiger sei es, mit der Verschiebung in den April neue Perspektiven für alle Beteiligten schaffen zu können. Alle bereits bezahlten Tickets würden erstattet, man müsse dafür nicht extra aktiv werden. Die Direktorinnen und Direktoren deutscher Kunstmuseen haben die Schließung ihrer Häuser scharf kritisiert. Museen gehörten schon aufgrund der ohnehin vorhandenen Sicherheitsstandards zu den sichersten öffentlichen Orten, heißt es in einer Stellungnahme der Leitungen von bundesweit 36 Kunstmuseen und Kunststiftungen. Die seit März entwickelten Hygienekonzepte hätten sich bewährt. Bei allem Verständnis für die Herausforderungen durch die Pandemie sei das die falsche Entscheidung. Die Schließung der Museen erscheine als symbolische Geste, heißt es weiter. Gerade in Zeiten der Pandemie sollten sie dem Publikum offen stehen und in ihrer Rolle gestärkt werden. Auch die Akademie der Künste fordert mehr Differenzierung bei künftigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Sie erkläre sich zwar nach wie vor solidarisch mit den von Politik und Wissenschaft vorgegebenen Maßnahmen, teilte die Präsidentin Janine Meerapfel mit. Die erneute Schließung von Museen, Ausstellungen, Theatern, Konzertsälen und Kinos verursache aber gesellschaftlichen und kulturellen Schaden kaum absehbaren Ausmaßes. Die Akademie der Künste fordert, dass den hervorragenden Hygienekonzepten der Institutionen bei den künftigen Entscheidungen Rechnung getragen wird. Der Politologe und Aktivist Peter Grottjahn ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das erfuhr die Taz von Mitstreitern und Freunden des Verstorbenen. Seit 1979 bis zu seiner Emeritierung 2007 war Grottjahn Professor an der FU Berlin für Politikwissenschaft. Er war allerdings nicht nur in der Wissenschaft tätig, sondern galt als Enfant terrible der Berliner Protestkultur. Er engagierte sich zum Beispiel in Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen, bei Sozialprotesten, in globalisierungskritischen Bewegungen und gegen Rüstungsexporte. Auch der Schriftsteller und Herausgeber Jan Myrdal ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie die Jan-Myrdal-Gesellschaft der Deutschen Presseagentur bestätigte. Den Angaben zufolge wurde der Literat am Donnerstag mit einer mutmaßlichen Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, ehe er am Freitagvormittag starb. Myrdal wurde am 19. Juli 1927 in Stockholm geboren und erlebte seinen Durchbruch als Autor 1963 mit dem Buch, das auf Deutsch »Bericht aus einem chinesischen Dorf« heißt. Seine Werke waren oft persönlich und privat, seine Botschaften an die Leser aber immer auch politisch. Schon vor seinem literarischen Durchbruch engagierte er sich für den Frieden in der Welt. Er war auch ausgesprochener Atomwaffengegner.
Auch die Kunsthalle Baden-Baden muss ab Montag schließen, obwohl sie gerade eine schon mal verschobene Walli-Export-Ausstellung eröffnet hat. Die Pionierin der feministischen Aktionskunst ist im Mai 80 Jahre alt geworden. Kämpferisch und lustvoll hat sie ihren Körper immer wieder provokativ eingesetzt. Berühmt-berüchtigt ist ihr Tapp- und Tastkino aus dem Jahr 1968. Da hatte sie Passanten auf dem Münchner Starros eingeladen, ihre Brüste zu berühren. Die hatte sie in so einem kleinen, umgeschnallten Kinosaal aus Styropor verhüllt. Fragmente einer Berührung heißt die Schau jetzt in Baden-Baden und präsentiert Werke aus 6 Jahrzehnten. In Corona-Zeiten wirkt das wie die Erinnerung an eine vergangene Körperlichkeit, meint unser Rezensent Rudolf Schmitz.
Von der Hüfte abwärts nackt. Die großformatige Fotografie zeigt den Oberschenkel von Wally Export, auf den sie sich 1970 ein Strumpfband tätowieren ließ. Das Bild erinnert an Selbstdarstellungen von Surrealistinnen wie Merit Oppenheim und wäre in heutigen prüden Zeiten kaum noch denkbar. Kuratorin Luisa Hese.
Richtig. Also man sieht an ihren Werken eben ganz gut, auch die Werke, die sie in den 60er oder 70er Jahren gemacht haben, haben teilweise an Aktualität nicht eingebüßt, sondern in unseren Zeiten eigentlich noch wieder dazu gewonnen. Das kann man eben an verschiedenen Umgängen mit Nacktheit, mit dem Körper, mit den Konzepten von Weiblichkeit sehen.
Den Körper zur schmerzlichen Einschreibungsfläche von Weiblichkeitsattributen und männlichen Projektionen zu machen, das ist die eine Seite dieses Konzepts von Berührung. Aber zugleich ist dabei Wally Export immer auch das feministische Selbstbewusstsein, die Regie über solche Körperbilder selbst in die Hand zu nehmen.
Aber es geht um Sichtbarmachung in dieser Arbeit. Es geht um Machtfragen und in dem Sinne um Machtfragen, indem sie sich selbst ermächtigt, mit diesem Bild zu spielen und es auf ihrem Körper zu tragen. Also geht es um eine Warnung, um eine Verschiebung der Deutungshoheit.
Drei überdimensionierte Nähnadeln schießen von der Decke des Ausstellungsraums Richtung Boden und vollführen ein martialisches Ballett der Überwältigung. Man denkt an Kafkas Strafkolonie, doch hier geht es um die Zurichtung von Weiblichkeit, dargestellt an einem sonst so zarten, weiblich konnotierten Instrument. Es ist der einzige Moment der Ausstellung, wo es einmal brachial wird. Ansonsten ist diese Schau leise, subtil, wirkt oft wie eine überraschende Erinnerung. Was einmal möglich war, bevor die Cancel Culture den Vorhang zog. Die Eingangsinstallation der Schau, Fragmente der Bilder einer Berührung, könnte ihr leicht zum Opfer fallen. Kurator Hendrik Bündke.
Es sind insgesamt 18 heb- und senkbare Glühbirnen, die eintauchen in Glaszylinder, die gefüllt sind mit verschiedenen Flüssigkeiten wie Altöl, Milchersatz oder Wasser. Gleichzeitig hat das natürlich auch was unglaublich sexuell Konnotiertes. Also es ist eine Verbindung, die eigentlich nicht sein darf. Es ist so eine, ja, ganz klar ein phallisches Symbol, was natürlich auch für diese Verbindung sorgt. Und gleichzeitig eben aber diese Gefahr auch mit Flüssigkeit und Elektrizität, was wir alles als kleine Kinder lernen, sollte man nicht zusammenbringen.
Filme und Videos zeigen Wally Export als Künstlerin, die fortwährend die Grenzen des jeweiligen Mediums thematisiert, oft durch verblüffend einfache Körperaktionen. So presst sie ihr Gesicht gegen eine frontal gefilmte Glasscheibe und zeigt damit die unsichtbare Wand zur Realität.
Weil es eben auch Berührungen geben kann zwischen verschiedenen medialen Ebenen, zwischen Film und Realität, zwischen Innenraum und Außenraum, zwischen Körper und Ding. Und all das ist etwas, was in Wally Exports Werk sehr stark ist und was sich durch die Jahrzehnte zieht.
Höhepunkt der Ausstellung ist eine Fotoserie mit dem Titel Ontologischer Sprung von 1974. Wally Export fotografiert ihren Arm, ihre Füße in Schwarz-Weiß und verwendet den Fotoabzug, um abermals ihre Füße darauf zu stellen, ihren Arm darauf zu legen. Diesmal wiedergegeben als Farbfotografie. Eine Begegnung von vermeintlicher Realität und vergangenem Abbild. Das erzeugt große Magie, ist eine bewundernswerte Form melancholischer Selbstbegegnung. Damit findet die Ausstellung das stärkste Sinnbild für unsere aktuelle Situation, in der Berührung und Körperlichkeit zunehmend in eine Schattenwelt verdrängt werden.
Wally Export, Fragmente einer Berührung. Die Ausstellung der Kunsthalle Baden-Baden ist wegen des Lockdowns erstmal auch nur noch an diesem Wochenende zu sehen. Geplant war sie bis zum 31. Dezember. Aber wer weiß, vielleicht wird sie ja da noch verlängert. Schon Anfang Oktober hat der Bundestag die Einrichtung eines neuen Dokumentationszentrums zur Erinnerung an die NS-Besatzungspolitik in Europa beschlossen. Heute nun gab es mit großer Mehrheit die Zustimmung für einen weiteren eigenen Gedenkort für die polnischen NS-Opfer. Polen war das erste Experimentierfeld der NS-Vernichtungspolitik in Europa mit 6 Millionen Toten. Union, SPD, FDP und die Grünen hatten einen gemeinsamen Antrag formuliert. Auch die Linke stimmte dafür. Die AfD hat sich enthalten. Vorausging dieser Entscheidung eine kontroverse Debatte und die hat unser Korrespondent Florian Kellermann in Polen verfolgt. Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Wie ist denn die Entscheidung heute in Polen aufgenommen worden?
Ja, das Ganze ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für Polen. Trotzdem ist es heute ein bisschen untergegangen, das Thema. Das liegt einfach daran, dass Polen 20.000 Corona-Infizierte pro Tag zählt und dass es Großdemonstrationen im Moment gibt wegen einer Verschärfung des Abtreibungsrechts. Aber man kann sagen, dass nahezu alle politischen Lager in Polen sich befasst haben mit dem Thema und auch so ein Denkmal befürworten. Das heißt, es gilt jetzt nicht nur für die Regierungspartei PiS, diese Rechtskonservativen, sondern es gilt auch für ihre Gegner. Zumindest Zeitungen haben sich geäußert heute. Die Rzeczpospolita, eine konservative Zeitung, hat geschrieben, dass das eine Chance sei, jetzt etwas nachzuholen in den polnisch-deutschen Beziehungen. Denn die Aufarbeitung sei eben noch nicht abgeschlossen des Zweiten Weltkriegs. Und in diesem Sinn hat sich auch der polnische Botschafter in Berlin geäußert, Andrzej Przyłębski. Er hat es als wichtigen Schritt bezeichnet. Es gehe jetzt eben auch darum, weiße Flecken in der deutschen Geschichtswahrnehmung zu füllen, und da würde das Denkmal und die Diskussion auch um das Denkmal, die ja weitergehen wird, wo es stehen wird, wie es aussehen wird und so weiter, die wird dabei helfen. Also es ist positiv aufgenommen worden.
Warum hat Polen so entschieden ein gesondertes Mahnmal gefordert?
Ja, der Krieg hat in Polen begonnen zunächst mal. Das war das erste Land, das von Deutschland angegriffen worden ist. Und das Hauptargument ist, dass der Krieg in Polen eben etwas Besonderes war, dass es darum ging, Polen als Staat und auch als Nation auszulöschen. Das heißt, es sollten jetzt nicht alle Polen getötet werden, so wie das beim Holocaust mit den Menschen jüdischer Abstammung war, aber es sollte eben kein Polen als Nation und als Staat mehr geben. Das heißt, Polen sollten mehr oder weniger ein Sklavendasein fristen in den Augen der Nationalsozialisten damals. Das heißt, es war schon etwas anderes, der Krieg in Polen, als jetzt zum Beispiel eben in Frankreich war, das ist ja weiterhin als Kulturnation betrachtet worden. Die Besetzung in Polen war auch besonders grausam. Nicht nur für die Polen, die jüdische Herkunft waren, sondern auch für die anderen war das eben schon eine Art Hölle auf Erden, die hier geschaffen worden ist. Und ein weiteres Argument ist die deutsch-polnische Geschichte. Schon zuvor hat Deutschland immer wieder darauf hingearbeitet, ja, Polen von der Karte zu tilgen, was ja auch zeitweise gelungen ist im ganzen 19. Jahrhundert. Und auch in der Weimarer Republik gab es eine stark antipolnische Stimmung, also auch diese deutsch-polnische Geschichte ist ein Argument in dieser Debatte gewesen.
Die polnische Regierung fordert von Deutschland noch immer Reparationen für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Wird sie von diesem Konfrontationskurs künftig ablassen und stärker an einer gemeinsamen Versöhnung mitarbeiten? Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke, die Regierung der Partei PiS wird den eingeschlagenen Weg weitergehen und wird auch von dem Reparationsthema nicht ablassen. Denn diese ganze Debatte ist ja vor allem innenpolitisch motiviert. Das heißt, die PiS will ihren Anhängern zeigen, wir sind für ein starkes Polen, wir sind aufgestanden von den Knien, wir sind selbstbewusst, und das will sie natürlich weiter unterstreichen. Wahrscheinlich wird sie jetzt auch sagen, seht her, wir haben sogar schon etwas erreicht durch diese Haltung, die wir da haben. Jetzt wird ein Denkmal zumindest gebaut in Berlin, aber das ist längst nicht genug. Das heißt, das Ganze kann auch innenpolitisch benutzt werden, diese Entscheidung des Bundestags. Für mich heißt es aber nicht, dass die Entscheidung falsch gewesen wäre, denn vor allem geht es ja darum, dass Deutschland hier seiner Schuld gedenkt, egal was da in Polen jetzt dazu gesagt wird.
Wie sehen das denn die Menschen in Ländern, die unter der deutschen Besatzung ähnlich stark gelitten haben, etwa in Belarus oder der Ukraine?
Da spielt das ganze Thema noch eine wesentlich geringere Rolle als in Polen. Vor allem, weil die Geschichte insgesamt überhaupt dort nicht so ein großes Thema ist wie in Polen. Ich habe vor kurzem den Satz gelesen, dass es in Polen 38 Millionen Hobbyhistoriker gäbe, also quasi alle Polen. Das ist ein bisschen zu viel, aber 20 Millionen würde ich schon unterstreichen. Also hier ist die Beschäftigung mit der Geschichte sehr intensiv. Trotzdem hat der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk, jetzt schon auch darauf hingewiesen, dass es nicht sein darf, dass es wichtigere und weniger wichtige Opfer gibt und dass Polen hier quasi einen Sonderstatus bekäme. Das heißt, man sollte auch schon seiner Ansicht nach klar machen, dass Millionen Ukrainer gestorben sind während des Zweiten Weltkriegs und die Besatzung dort, wie Sie sagen, ebenso sehr grausam war. Das heißt, die Diskussion dort hat erst begonnen, zum Beispiel in der Ukraine. Und es kann natürlich sein, dass wir in einigen Jahren auch die Situation haben, dass die Ukrainer sagen, für uns müsste eigentlich auch ein Denkmal entstehen in Berlin. In Belarus habe ich noch gar nichts gehört in dieser Hinsicht, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das auf Deutschland zukommt.
Dieser Gedenkort soll an einem prominenten Platz in Berlin entstehen. Man vermutet, in der Nähe des Askanischen Platzes am ehemaligen Anhalter Bahnhof wo ja jetzt auch ein neues Exilmuseum entsteht. Nicht weit davon entfernt gibt es das Dokumentationszentrum Fluchtvertreibung Versöhnung. Ist da überhaupt noch Platz für so ein Polendenkmal?
Möglicherweise nicht mehr. Und viele Polen meinen auch, in diesem Kontext würde das Thema jetzt auch einfach untergehen. Als der Architekturwettbewerb für das Exilmuseum entschieden worden ist, das war im August, da hat es in Polen schon auch ein bisschen Entsetzen ausgelöst. Da ist erst klar geworden, wie architektonisch dominierend dieses Gebäude werden wird am Askanischen Platz, direkt hinter den Ruinen des ehemaligen Anhalter Bahnhofs. Und da kann es schon sein, und ich sehe das auch so, dass man eventuell über einen anderen Standort noch einmal neu nachdenken sollte.
Florian Kellermann über einen neuen Berliner Gedenkort für die polnischen NS-Opfer. Der Bundestag hat sich heute mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Und wir kommen nochmal zurück auf den neuen Lockdown und seine Auswirkungen auf das kulturelle Leben. Die Kulturpresseschau von Ulrike Timm.
Lockdown, Knockdown, titelt der Tagesspiegel. Nach der Entscheidung, Kunst und Kultur 4 Wochen lang auszusetzen, formiert sich geballte Kritik. Privattheater oder die freie Szene sehen sich vor dem Aus, Kulturhilfepaket hin oder her. Und es ist einer der stillsten Künstler, nämlich der Dirigent Kirill Petrenko, der meint, wir müssen gemeinsam aufpassen, dass aus dem sogenannten Lockdown für die Kultur kein Knockdown wird. Flankiert wird der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker vom Orchestervorstand, der erklärt, die Kulturlandschaft hat die Situation ernst genommen. Jetzt bitten wir darum, ernst genommen zu werden. Schließlich werden Theater und Orchester in einem Atemzug mit Bordellen, Saunen und Clubs genannt, obwohl gerade im Kulturbereich Hygienekonzepte mit den strengsten Abstandsregeln und Besucherbeschränkungen in den letzten Wochen Sicherheit gaben und bislang keine einzige Ansteckung in Bühnen und Konzertsälen nachverfolgt wurde. Die Neuzürcher Zeitung zitiert dann auch einmal mehr den Hamburger Kultursenator Broster. Man müsste fast sagen, wenn man sich die Ansteckungszahlen anguckt, gehen Sie in die Oper, gehen Sie in die Elbphilharmonie, da sind Sie sicherer als zu Hause. Dann zürnt Christian Wildhagen, sobald es ernst wird, wird die Kultur zum Schweigen gebracht und lässt das Argument, wegen der nur noch mangelhaft funktionierenden Kontaktrückverfolgung müsse das alles sein, nicht gelten. Dieses scheinbar rationale Argument, mit dem man künftig übrigens alles und jedes rechtfertigen könnte, ist eine Nebelkerze. Sie verschleiert den peinlichen Umstand, dass die gesamte Live-Kultur zum Bauernopfer einer Symbolpolitik geworden ist, die nahezu alles, was nicht unmittelbar dem Broterwerb oder der schulischen Bildung dient, unterschiedslos als entbehrlich deklariert. Ob dies um der breiteren Akzeptanz willen geschah, aus fehlender Einsicht oder blindem Aktionismus, bleibe dahingestellt. Adrian Kreie macht in der Süddeutschen Zeitung seinem Frust über die Corona-App Luft. Wo ist das übergriffige Internet, wenn man es mal wirklich braucht? Er erhielt die Meldung, 5 Begegnungen mit niedrigem Risiko, wusste sich keinen Reim darauf zu machen, wie hoch niedrig denn sei und konnte später über einen negativen Test erleichtert sein. Kreie meint, in einem Rechtsstaat stößt der Seuchenschutz schnell an Grenzen. Dabei wäre technisch viel möglich. Wenn die App weiß, dass die Begegnungen kurz und weit genug gewesen sind, wüsste sie auch, wenn zu viele Leute in einem Raum sind, sich Menschen in Bahn, Lokal oder Konzertsaal zu nahe kommen. Sie wüsste im Ernstfall, wo man sich bei wem angesteckt hat oder wer immun ist. Mit solchen digitalen Übergriffen könnte man daran denken, wieder Konzerte zu veranstalten, ins Ausland zu reisen oder mit mehr als 5 anderen in England Weihnachten zu feiern. Schauen wir mit Blick auf die vielen stillen Feiertage im tristen November noch kurz in die Taz. Die führt nämlich ein Gespräch mit dem Mumienarzt Jens Klocke, der kümmert sich als Restaurator um naturgemäß schon sehr lange tote Tote mit Respekt und Nonchalance zugleich. Ob sich die Arbeit an Mumien von der an alten Kunstwerken unterscheide? Er habe damit umgehen gelernt, meint Glocke, und wünsche den Verstorbenen auch mal guten Morgen. Oft müssten sie erst einmal etwas stabilisiert werden. Eine altägyptische Mumie beispielsweise, die an mehreren Stellen ruckelt und auseinanderfällt, kann ich durch das Anpassen einer hauchdünnen, fast nicht sichtbaren Glasfaserschale auf ihrer Unterseite stabilisieren. So kann sie dann durch Raum und Zeit weiterreisen. Es kommt auch vor, dass ich einen ganzen Ellenbogen oder Fuß neu basteln muss, der nur in gewürfelten Knochen vor mir liegt. Gelobt sei das solide Handwerk. Den Fluch der Pharaonen fürchtet der Mann nicht.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Und das war unser Fazit für heute. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.